Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrath und Stefan Keil. News und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus, diesmal in unserer absolut wahnsinnig neuen News Edition und auch in einer neuen Besetzung, nämlich hier bin ich in Berlin, Jens Faultrath, und da drüben in Darmstadt ist, du sitzt in Frankfurt gerade, Stefan Keil, richtig?
Ja, genau. Hallo aus Frankfurt.
Wie ist das Wetter?
Das Wetter ist eigentlich ganz angenehm, es ist schön abgekühlt die Tage, aber hält sich auch noch, ist nicht ganz so grau, ich kann den Messeturm noch sehen.
Das ist gut. Sind ja im schönen Westend. Also an der Stelle ganz kurz, was ist das neue Format? Wir haben ja gesagt, wer letzte Show gehört hat, hat er mitbekommen, es gab keine News. Wir haben die News rausgezogen und besprechen die News in einer Extrasendung. Also jetzt dieser hier, in dem wir auch alle anderen Themen drin haben. So etwas wie Upcoming Events, vorhergehende Events, auf denen wir waren, und so ein bisschen halt einfach so die letzten 4 Wochen besprechen. Diesmal eher etwas mehr. Und mit Stefan, der bei uns hier sozusagen unser Frankfurter Büro leitet und da unsere SEO-Fahne im Rhein-Main-Gebiet nach oben hält. Und da würde ich sagen, Stefan, erzähl mal 2 Sachen zu dir.
Die Vorstellung, das ist immer so ein Ding. Ich kenne das ja immer schon, ich weiß ja, was ich erzähle, deswegen kann ich mir aber nie vorstellen, dass das spannend für Leute ist. Aber in dem Sinne, genau, ich glaube, wir sind ja eher fachlich unterwegs vielleicht. Wie lange mache ich denn jetzt irgendwie schon so SEO? Das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Ich glaube, so knapp 3,5 Jahre. Das fängt quasi an, seitdem wir auch so zusammenarbeiten. Das ist jetzt auch schon eine ganz schöne Ecke, ne?
Definitiv.
Und kommen so ursprünglich so viele, gerade bei uns in der Firma aus der Informationswissenschaft, ich habe da in Fürth einen kleinen Dieburg studiert, wohne in Darmstadt und habe mich da so die ganze Zeit eigentlich immer so mit dem Thema Suche, Information Retrieval und Ordnung, also auch im Sinne von Vokabular, Thesauren, Klassifikation beschäftigt, also rund um Bibliotheken und so ein Kram, das ist irgendwie so im Master, war das dann erst mal in deinem Projekt gelandet bin. Das war so 2012 und dann fing das so ein bisschen mehr mit Online-Marketing und SEO auch noch an und so kam dann irgendwie eins zum anderen, dann bin ich irgendwie hier gelandet.
Genau, aber vorher warst du ja noch hier in sozusagen im institutionellen Bereich unterwegs.
Richtig, genau. Das war ja, wie schon gesagt, so ein bisschen Bibliotheken, Fachinformationssysteme und auch so ein bisschen in der informationswissenschaftlichen Forschung. Also was ist so, wie suchen denn Leute? Was gibt es da vielleicht so für Patterns auf einer Suchergebnisliste? Wie kann man Suche optimieren? Also auch die Algorithmen allein, wenn es jetzt so, gerade so in der Fachinformation kann ich zum Beispiel Zitationsdaten nutzen, um das Ranking einer Suche zu verbessern, kann ich daraus Recommender bauen und solche Geschichten. Waren eigentlich immer sehr spannende Sachen, die ich eigentlich auch so ganz gerne begleitet habe. Und ja, jetzt hier bin ich ja eher so, man hat ja immer so einen Schwerpunkt, da ist bei mir immer mal so gewandelt, da fing so am Anfang ein bisschen mehr mit Daten und Webanalyse an, dann ging das so ein bisschen in Strukturierung, Aufbau von Informationsarchitektur, ist ja auch so ein klassisches Thema. Und so im Moment ist es ja eher so rund um Consulting. Ne? Also ist eher so der Schwerpunkt, wirklich noch näher am Kunden zu sein, zuzuhören, Lösungen entwickeln und begleiten. Ne? Es ist ja nicht immer so, dass man sagen kann, okay, man nimmt die beste und optimalste Lösung, sondern irgendwie da so ein bisschen versucht, pragmatisch voranzukommen. Das ist im Moment mein Arbeitsschwerpunkt und finde ich, zeichnet auch gut SEO eigentlich als Disziplin ab.
Genau, nicht zu vergessen die ewige Peitsche, mit der man den Kunden vor sich her treibt, damit dann auch irgendwann was passiert.
Ganz genau, absolut.
Das ist ja sozusagen so die Domina des Online-Marketings. Man kriegt Geld dafür, andere vor sich herzutreiben. Also das Lustige an dem Sport.
Das stimmt, ganz genau. Aber also, ich habe halt einfach so gelernt, ich glaube, das Wichtige ist dann immer wirklich so entsprechend auch die pragmatischen Lösungen zu finden. Weil ich meine, jetzt 100% geht selten und manchmal sind es auch nicht die 80%, aber nur weil die gerade nicht gehen, macht es ja keinen Sinn, jetzt 3 Jahre lang zu warten, bis es dann irgendwie technisch möglich ist. In den 3 Jahren kann man auch mit anderen Mitteln, das ist noch ziemlich schnell, und vor allem generell überhaupt erstmal besser werden.
Absolut. Cool. Ich finde, jetzt haben die Leute von dir irgendwie ein schönes Bild bekommen, hoffe ich. Ansonsten kann man daher dann nochmal zwei Sitze, wo man dich dann auch regelmäßig treffen kann, was sich an der Stelle immer lohnt. Und würde sagen, gehen wir mal zu den nächsten Punkten. Housekeeping können wir überspringen. Zur letzten Sendung gab es relativ wenig Rückmeldung. Da müsst ihr besser werden, Kollegen. Und kommen damit, wo haben wir uns eigentlich rumgetrieben in der letzten Zeit. Ich persönlich hatte die Ehre, nach 2013 mal wieder nach Bern fahren zu dürfen, auf die OMK. Kann ich übrigens für alle Leute in der Schweiz, falls wir Schweizer Zuhörer haben, sehr empfehlen. Und war wieder ein super spannender Event. Danke da auch an Olivier, der mich heldenhaft anmoderiert hatte. Der hat extra die Website Boosting 1 mit, um zu zeigen, dass ich da schon einen Artikel drin hatte. Das ist mir auch noch nicht passiert. Und hatten, wie gesagt, einen sehr, sehr angenehmen Abend auch noch. Die Konferenz war wirklich sehr schön. Ist halt sehr breit, weil es Online-Marketing gesamt ist. Schweiz ist auch so ein bisschen, Markt ein bisschen anders funktioniert. Aber hat Spaß gemacht. Also ihr habt den Saim noch zugehört, hat einen super Vortrag gehalten. An der Stelle viele Grüße, Saim. Und natürlich an André Boris, da auch direkt wieder Grüße nach Frankfurt, der hier auch natürlich wieder mal einen super Vortrag darüber gehalten hat, warum denn die Commerzbank vor sich hin stirbt. Zumindest, wenn man das Online-Marketing sich von ihnen anschaut, beziehungsweise ihre die User Experience ihrer Webseiten, die dann doch eher etwas anders sind. Also wie immer, wer ihn kennt, bisschen Sarkasmus drin, bisschen Spaß drin, bisschen Augenzwinkern drin, aber trotzdem viele klare Worte, hat Spaß gemacht an der Stelle. Also wer nächstes Jahr nach Schweiz fahren möchte, Bern ist immer eine Reise wert und schick.
Cool. Ja, also ich war ja auch ein bisschen unterwegs, zumindest ich habe den Sprung mal nach Köln geschafft, zum SEO Get Together, SEO Dinner in Köln. Ist ja immer eine schöne Veranstaltung, die da Maria und Michael aufgebaut haben. War jetzt kein Vortrag mit dabei, war aber ein schöner Abend irgendwie im Stadtgarten und hat tierisch Spaß gemacht. Also muss auch sagen, es ist wirklich eine sehr nette Community, die die beiden da aufgebaut haben. Und ich glaube, Köln ist so, was so die Branche angeht, auch jederzeit eine Reise wert.
Ja, absolut. Also wenn es nicht gerade zur Demexco sein muss, auf jeden Fall. So, damit würde ich sagen, kommen wir dahin, um was eigentlich geht, nämlich einfach die Fundstücke zur Sendung. Was ist uns so aufgefallen? Was haben wir gesehen? Wir haben wie immer Kleinigkeiten drin, die einem ein bisschen weiterhelfen, als auch Sachen, die diskussionswürdig sind. Einen kleinen Trick habe ich gefunden bei SEO Südwest, und zwar, wie man im Chrome lokale Rankings prüfen kann. Ich verlinken wir einfach, muss ich jetzt nicht genau vorlesen, steht da drin. Und ihr wisst ja, dass das Thema mit diesen lokalen Rankings so ein Pain in the Ass ist, weil was ich halt sehe, ist nicht das, was mein Nutzer wahrscheinlich bekommt, weil er doch irgendwo ganz anders ist. Hast ja auch deine Probleme damit, Stefan.
Definitiv, definitiv, ja.
Genau. Dazu passend dann noch etwas, und zwar bei Valentine.app Simulator gibt es einen schönen Simulator, der einen mobilen Device als auch einen Standort simuliert. Der Standort wird in dem Fall mit dem Google Ad Test Parameter weitergegeben. Er selber sagt, oder er oder sie, ich weiß gar nicht, wer es ist, also sind wir hier genderkonform, die Entwicklerinnen sagen selber, dass sie nicht wissen, ob das irgendwelche Auswirkungen auf die organischen Ergebnisse hat. Wenn man das verwendet, ich habe es mal gemacht, die haben da so ein schönes Handy, wo dann die Suchergebnisseite drin angezeigt wird. Als auf der Webseite steht dann auch transgroß drin, Warnung, diese Seite ist ein Tool für AdWords-Kunden, bla 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 bla. Aber es kommen normale Suchergebnisseiten, und sie sahen definitiv dann anders aus als die ich hatte auf meinem Device. Also irgendwas macht's, und es sieht auch ganz nett aus. Also kann man sich einfach mal anschauen. Ich glaube, so ganz falsch ist es nicht. Und besser als sich 500 Proxys zu organisieren, die aus irgendwelchen Städten kommen, ist es bestimmt auch.
Definitiv.
Ja. Genau. So. Dann ein etwas, wie gesagt, wir haben jetzt ja hier mehr als einen Monat, haben wir etwas gefunden, was so vor 2 Monaten relativ stark rumging und viel Diskussion gegeben hat, ist das Thema bei Sistrix, die Studie, die gesagt hat, Blogs sind für SEO ungeeignet. Ich persönlich würde jetzt mal sagen, sie sind nicht sonderlich gut geeignet, was jetzt nicht wesentlich anders ist als ungeeignet, nur nicht ganz so hart. In ihrem Beitrag selbst haben sie nachgewiesen an den Rankingverteilungen von Chibo, Opel etc., und natürlich auf diverse Standardprobleme hingewiesen. Ich habe jetzt mal das, was ich mir so als Standardprobleme immer sage, weil ich das die gleiche Meinung häufig vertrete, ist, man hat so dieses Thema beim Blog des Fire and Forget. Also man hat keine Prüfung, ob es etwas schon mal gibt, sondern man schreibt es einfach und wenn man es geschrieben hat, dann geht man als Autor zum nächsten Artikel, den man zu schreiben hat und man kümmert sich keiner drum um das Stück Content, was man da von der Leine gelassen hat und das ist nicht so das, was man unter nachhaltig bezeichnet. Ein weiteres Problem ist Near Duplicate, was sich damit automatisch ergibt. Near Duplicate Content, weil ich als saisonale Inhalt wahrscheinlich jedes Jahr nochmal schreibe, obwohl sie schon da sind. Und der Linkgraph ist halt per se nach Aktualität sortiert und nicht thematisch, was jeder SEO wissen sollte, auch mehr als suboptimal ist. So, und ich glaube, Stefan, du hast auch regelmäßig das Thema, dass irgendwelche Kunden vor sich hin blocken und sich freuen, weil sie denken...
Absolut, das ist auch so ein bisschen das Problem. Ne? Also Content Marketing fängt immer erstmal mit einem Blog an. Ist immer so das grundsätzliche Gefühl. Und das sind dann eben genau die Probleme, die du gesagt hast. Ne? Das ist ein schönes System, da kann man mal reinschreiben. Ich meine, meistens reden wir eben vom WordPress, wenn wir vom Blog reden. Und das ermuntert einen ja zu schnell einfach zu publizieren. Schlagwörter habe ich auch schnell angelegt. Irgendwann habe ich mehr Schlagwörter als Artikel. Dann wird es halt irgendwie ein bisschen schwierig. Also es ist tatsächlich so eine Sache, naja, das Publizieren wird besonders einfach, aber das, strukturieren und damit dann wirklich auch strategisch irgendwie voranzukommen, gerade im SEO, wird dann dadurch nicht unbedingt einfacher. Ja, das finde ich immer so ein bisschen schwierig und ob jetzt auch das für Push-Kommunikation, so dass so eines der besten Mittel ist, dann sagen, okay, wir gehen mal raus aus der Suche und raus aus dem Pull, wüsste ich jetzt auch nicht, ob jetzt vielleicht so ein Blog auch jetzt unbedingt zwingend im Sinne eines Blogs, also so ein Medium, was sich so irgendwie chronologisch sortiert und nach hinten wegschreibt, jetzt vielleicht auch das beste Mittel der Wahl ist.
Genau. Also ich persönlich sage immer, zum Anfang ist es gut, damit man erstmal losläuft. Gerade wenn man noch nicht so weiß, wo der Content hingeht und man keine klare Strategie hat, aber ab und zu erstmal was raushauen möchte, machen wir ganz ehrlich gesagt bei uns GetTraction ja genauso. Wir haben ja auch den Blog und schreiben da jetzt halt mal, wenn wir Zeit haben. Man sieht ja schon, die Frequenz ist überschaubar, aber sie ist da. Dafür ist dann, wenn ein Artikel reinkommt, da auch manchmal irgendwie die Tastatur leer getippt. Aber wir wussten einfach noch nicht, wo es hingeht. Deswegen macht es auch keinen Sinn, sich eine Struktur zu überlegen, wenn man noch gar nicht weiß, was alles kommt. Ich sage mal so, der Klassiker ist dann, wenn man irgendwann so 40, 50 Artikel hat, dann sollte man mal überlegen, kann ich die irgendwie anders sortieren, anders mit ihnen umgehen. Und selbst wenn man erstmal noch am Bloggen ist, kann man erstmal prüfen, hatte ich da schon mal was zu? Macht Sinn, das abzudaten, anstatt etwas neu zu schreiben? Das sind so die ganz einfachen Sachen. Aber ansonsten natürlich dann ein ganz wichtiger Hinweis mit den Schlagwortseiten. Da hat uns ja echt dieses Web 2.0 früher noch was angetan, indem die alle Menschen hat Schlagworte vergeben lassen. Und es führt halt ins Chaos, wenn man nicht gelernt hat, wie man Schlagwortsysteme aufsetzt.
Ja, Foxonomies und so. Ne? Also wenn es dann auch alles nutzergeneriert ist und frei vergeben, das ist für SEO nicht immer ganz so praktisch.
Und für den Nutzer auch nicht. Also es widerspricht ja allem, was man so gelernt hat. Die Dinger sind ja weder vollständig noch akkurat. Und gab früher schöne Studien, so 2004, 2005 hatten wir damals so ein Studium von wegen Volksomonies versus, kann man die benutzen, auch im wissenschaftlichen Retrieval, war immer eine Katastrophe. Weil halt
definitiv.
War halt, ja, Singular, Plural, sage ich nur. Und,
ja, das war immer ein bisschen anstrengend, da hast du vollkommen recht. Ja. Also das ist, also mal abgesehen davon, dass man sagt, also zum Anfang sind jetzt so Blogs auf jeden Fall sehr gut, da hast du vollkommen recht. Ich finde es so schwierig, wenn man gleich verschiedene Kanäle quasi dann trotzdem nur reinpackt, weil das dann immer so, na, da können wir halt mal schnell was publizieren. Und dann hast du am Ende so eine Mischung aus so extrem fachlich oder themenzentrierte Kommunikation und dann kommt mal der Zweizeiler zum letzten Firmenfest. Und so eine Mischung, das finde ich immer, das ist so aber auf jeden Fall so ein Fehler, jetzt so ganz unabhängig, oder was heißt Fehler, das ist so eine Strategie, da sollte man sich vorher schon auch im Klaren sein, also wo kommt welche Kommunikationsart oder welcher Kommunikationskanal kommt wohin? Und das sind ja so Sachen, die kann man, also denke ich, sollte man schon irgendwie vermeiden und zumindest auch die Einstiege so stricken.
Genau. So, und das Schöne ist, zeitgleich danach hatten wir unserem Kollegen Johannes Kunze entwickeltes Excel-Sheet um das ganze Thema der Indexeffizienz. Also ihr wisst das, also wie viel wie viel Index-Sichtbarkeitspunkte bekomme ich pro URL, die ich im Index habe, so grob gesagt, wie kann ich dieses Index, und dieses Excel haben wir einfach mal neu geschrieben, weil es da, also Johannes hat es neu geschrieben, weil es ein paar Bugs in der alten Version, die auch gar nicht bei uns liegt, sondern woanders gegeben hat, deswegen hat er es nochmal neu erstellt. Und bei dem Ganzen auch noch gleich das Ganze vom Hans Kronberg eingeführte Metrik mit eingeführt für diese, um diese High-Performance-Content-Formate zu identifizieren. Und das kann man auch sehr schön nehmen und einfach mal die Effizienz hinsichtlich der Sichtbarkeit und Reichweite seines Blogs-Formate gegenüber anderen Formaten auszurechnen. Also das wäre, wir verlinken es in den Shownotes, lohnt sich das mal anzuschauen. Da sieht man relativ stark, welche Seitenbereiche gut performen. Da das alles auf, in dem Fall auf Sistrix funktioniert und ihr Sistrix jetzt auf URL-Basis, ihr könnt verzeichnete Pfade nehmen, braucht ihr halt eine halbwegs sinnvolle Pfadstruktur, sonst geht das Ganze nicht. Wir haben auch andere Möglichkeiten, das zu machen, aber dann müssen wir auf GSC-Daten zugreifen. Deswegen ist es jetzt nicht in diesem Sheet drin. Aber diese Betrachtung von wie effizient sind die einzelnen Formate, die ich habe, ist immer eine Betrachtung, die sich lohnt und bei uns auch standardmäßig in jedes Audit reingehört, damit man einfach weiß, wie effizient sind, genau, sind einfach die einzelnen Formate, dann kann man auch besser seine Aufwände priorisieren.
Ja, ich finde auch gerade die Darstellung ist immer so wirklich so ein erster schöner Blick, dass man dann auch sagen kann, ja, also wo ist denn jetzt, also na gut, wir kennen, glaube ich, schon so viele allgemeine Probleme, die immer mal wieder auftauchen, da hat man sie aber meistens auch sehr schnell auf der Hand liegen und so immer mal bei jedem Projekt kommt dann doch nochmal was um die Ecke, was man so gar nicht auf dem Schirm gehabt hatte. Das sieht man dann sehr schnell an der Stelle.
Genau. So, damit verlassen wir das Thema und kommen zu einem lustigen Tweet von John Mu, der auf die ewige Frage gesagt hat, man kann ja über JavaScript Sachen ändern auf einer Seite und der Google Tag Manager ist ja auch JavaScript sozusagen, was sich von extern befüllen kann. Und da kommt man natürlich dann auf die Idee, über einen Tag Manager oder über andere JavaScript-Zugänge Sachen zu ändern auf einer Seite. Zum Beispiel Titles und Descriptions oder auch Canonical Tags. Und John hat hier gesagt, dass sie per se, also das hat er schon vorher auf der Konferenz gesagt, die unterscheiden zwischen Post und also zwischen Pre- und Post-Rendered, weil erstmal die Pre-Rendered-Inhalte in den Index kommen und danach, wenn irgendwann gerendert wird, kommen die Post-Rendered-Inhalte und irgendwann ist halt, weiß man nicht, es war nicht definiert, was irgendwann bedeutet. So, und jetzt hat er nochmal getwittert, dass die Canonicals in Post-Rendered ignoriert werden. Das hat er jetzt einfach mal so auf Twitter rausgehauen. Stefan.
Ja, ich weiß nicht, das ist bestimmt schon wieder veraltet, weil es ist ja jetzt auch eine Weile her, weil es ist ja 10. Mai. Ich glaube, es war mir jetzt nicht so bewusst, dass das so schnell überlebt ist, aber also bei uns hat es geklappt. Sagen wir es so. Wir hatten das auch im Problemfall, wo wir einfach gesagt haben, wir probieren das einfach mal aus, da es mit dem Tag Manager doch recht komfortabel geht und siehe da, wir kriegen sogar jetzt sehr starke Effekte mittlerweile. Für klassische doppelte Inhalte, die jetzt nicht direkt gelöst werden konnten, technisch, das hat noch etwas gedauert, hat mit dem Tag Manager ohne weiteres funktioniert.
Genau. Und der Fall war keine einzelne URL, sondern es war wirklich ein Artefakt, wo halt ein paar hundert Seiten schlicht und ergreifend.
Also man muss dazu sagen, es war jetzt natürlich auch ein einfacher Fall. Also dass das doppelte Inhalte waren, ist glaube ich auch sehr schnell und einfach auch algorithmisch zu erkennen. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich dazu übergehen würde, jetzt irgendwie komplexe Lösungen damit implementieren zu wollen. Wobei, ich meine, es ist uns, glaube ich, auch allen klar, jetzt anzufangen, Canonicals über den Tag Manager zu schreiben, ist auch irgendwo so die, nicht mal Lösung B, sondern so C, D, E, also wenn alles andere nicht hilft.
Genau. Ja. Also das sowieso, also klar, das ist eine ganz klare Ansage, aber das ist hier kein N-1-Test, sondern es waren schon einige Seiten. Und da kann man schon sagen, es war jetzt nicht wahnsinnig schnell, es hat ja schon so knapp einen Monat gedauert, glaube ich, bis der soweit die Sachen rübergezogen hat. Also stückchenweise auch, jetzt nicht auf einen Schlag, sondern stückchenweise, was aber vielleicht auch daran liegen kann, dass jetzt die nicht arg so oft rendert, die Seiten, weil sagst Google ja selber, die rendern jetzt nicht jedes Mal, wenn sie die Seite holen, wird die auch durchgerendert. Dementsprechend dauert das ein bisschen, bis so etwas dann verarbeitet ist. Und das ist dann schon...
Genau, es waren ja so knapp 1000 Seiten und da sind wir jetzt schon bei der Hälfte weg. Und wobei man auch sagen muss, ich meine, das ist das Schöne an der neuen Indexabdeckung, so grob eine Richtlinie, wann Google das letzte Mal da war, bekommt man ja auch mit. Und da hat man schon gemerkt, die Crawl-Frequenz auf dem Bereich war halt auch niedrig. dann noch mal eine Sideband nachgeschoben und dann ist das langsam noch ein bisschen mehr in die Gänge gekommen. Dauert halt ein bisschen. Ne? Das hängt dann manchmal klar an der Implementierung ab. Andererseits, ja, der Bot muss halt auch erstmal vorbeikommen und da muss er auch noch rendern. Das sind schon wieder, wir fangen schon an mit den Unverkettungen.
Genau. Zumindest ist wichtig ist, nur weil John etwas sagt, dann heißt es nicht, dass es so ist. Das ist einfach, das heißt nur, dass er so informiert worden ist. Er prüft jetzt ja auch nicht alles mal hardcore gegen, sondern er wird einen Kollegen fragen, der wird ihm was sagen und vielleicht hat andere Kollege jetzt auf der anderen Seite schon wieder behoben und der wird ihm dann nicht verrückt sagen, dass es was anderes ist. Also hier einfach Vorsicht genießen. Auch John ist nicht allwissend, sondern er kann nur das weitergeben, was ihm intern erzählt wird. Genau. Und die Firma ist mittlerweile sehr groß. Exakt. So, was anderes, was gekommen, was Google sich mal gesagt hat, und da zwar auch John als auch Danny Sullivan, die haben sich dazu geäußert, zu dem HTML-Verbesserungen-Report in der alten Search-Konsole. Also gibt es ja diesen Report HTML-Verbesserungen und da gibt es doppelte Titles, doppelte Descriptions, leere Titles, leere Descriptions und zu lange Titles und zu lange Descriptions. Und diesen Report, der zu langen Titles oder zu kurzen Titles als auch zu langen Descriptions und zu kurzen Descriptions soll entfallen, wenn sie das Ding umziehen. Also die wollen das Ding eh umgestalten, wenn sie es umziehen, aber dem Bereich haben sie gesagt, würden die beiden gerne entfallen lassen, weil es zu Verwirrungen führt, weil beide sind ja auch Ansprechpartner für Webmaster im Hangout etc. pp. Und kriegen dann immer Rückfragen zu der Länge und die Regelmäßigkeit ist, die Länge sagt ja nur, wie viel Google anzeigt. Das heißt nicht, dass Google nur diesen Inhalt wertet. Die werten den ganzen Titel aus. Natürlich ist es blöd, klickattraktiv zu schreiben, wenn das Ding weggeht. Aber wenn man jetzt das halt mal nicht hinbekommt, weil man regelbasiert, also gerade jetzt in so einem Shop, Produktnamen, manchmal sind die Produktnamen halt etwas länger und dann wird da hinten zu lang, dann muss man jetzt nicht hingehen und 500 Titel per Hand umschreiben, nur weil die hinten 10 Zeichen drüber gehen und irgendwie meine Call to Action etwas abgeschnitten ist. Das ist auch ganz wichtig, weil es gibt so viele hier Crawler-Tools, die dann immer ganz rot warnen und sagen, oh, dein Titel ist zu lang. Und dann fangen die an, Leute zu tippen und dann haben sie genau 0 Euro mit dieser Maßnahme verdient, weil es einfach scheißegal ist. Und deswegen wird das wahrscheinlich schlicht und ergreifend entfallen. Anders wird es mit doppelten Titles und Descriptions sehen wollen sie halt migrieren, aber irgendwie anders darstellen. Da sieht man mal, was Google eigentlich wichtig ist, also lernt raus. Es ist jetzt nicht der Mega-Hebel, wenn ihr zu lange Titles habt.
Da etwas zu also ich bin da auch sehr dankbar, dass sie es rausmischen. Also ich schaue eigentlich auch immer nur in den doppelten Report, also doppelte Titles, doppelte Meta-Beschreibung. Zu kurz kann man mal kurz, also ne, kurz sagt schon der Name, da kann man mal kurz reinschauen, weil man oftmals da auch noch so ein paar Fehlermuster sieht. Man merkt, okay, da ist so ein Seitentyp, der ist so gar nicht gepflegt, aber auch das im Detail zu analysieren hat da meistens auch wenig Auswirkungen. Und die doppelten Reports, die sind natürlich meistens auch sehr mächtig. Also da findet man wirklich auch die wichtigen Fehler, wenn dort einiges aufläuft. Ich begrüße das.
Definitiv. Ja, exakt. So, dann, es gibt hier dieses neue URL-Prüftool in der Google Search-Konsole, in der neuen. Das prüft lustigerweise den Stand der Inhalt einer URL, wie er im Index ist und nicht die Live-Up-Zustand. Also das ist eine sehr spannende Geschichte, weil ich dann sehe, was einfach sozusagen beim Crawling angekommen ist und was Google gerade sozusagen im Index hat. Sebastian Erlhofer, sehr gegrüßt an der Stelle, hat dazu gleich mal gefacebooktet, dass es da noch die eine oder andere kleine Macken gibt. Zum Beispiel stimmt einfach das Crawl-Date aus diesem neuen Tool nicht mit dem Crawl-Date überein, der in Index-Abdeckungsreport in der Search-Konsole drin steht. Da ist mal einfach ein ziemlich großes Delay drin. Das ist dann halt mal wieder so die Frage, was will uns der Autor damit sagen? Und dementsprechend muss man da vielleicht noch ein bisschen Vorsicht genießen, nicht dass so trotzdem spannendes Tool. Mehr Informationen sind erstmal besser
definitiv, als weniger. Ja, also es ist Hatte ich auch beobachtet mit diesem Crawl Data. Ich meine, die neue Indexabdeckung, man tastet sich da immer so ein bisschen ran. Ich freue mich tierisch über diesen Report und dann macht er mir wieder Kopfschmerzen, weil so viel mehr Infos, die wir jetzt auch haben, so passiert es ja auch mal wieder, dass man schnell merkt, okay, es wird doch ungenau und schwammig. Und da kann das natürlich dann doch auch mal etwas zu grauen Haaren führen, wenn man da mal so schnell eine Analyse machen will. Denke, ja, jetzt habe ich dann die Daten da, die am Ende dann doch nicht so genau sind. Und dieses Tool, das ist so, ist mir auf jeden Fall aufgefallen, das letzte Crawling jetzt für dieses Prüftool, also URL-Prüftool, das ist halt auch immer mit Fetch und Render mit drin. Und das wird dann da ausgewiesen, aber in der Indexabdeckung ist dann halt das letzte richtige Crawl. Also.
Genau. Und das ist halt.
Eine große, ich meine, das muss man dann einmal wissen. Dann kann man auch wieder ein bisschen besser damit arbeiten. Wenn man es nicht weiß, dann steht man erstmal so da, so, okay, warum ist da jetzt wieder eine Abweichung drin?
Absolut. So, kommen wir zum nächsten, und zwar einer Präsentation. Ich glaube, hast du mich mal, glaube ich, generell darauf aufmerksam gemacht, dann bin ich auch mal durchgegangen, und zwar vom guten Michael King. Und die sollte man einfach mal gelesen werden. Die ist in sich schon sehr umfangreich und kann man da mal durchgehen. Aber du hast ja auch noch...
Ja, also ich meine, du hattest mich ja gefragt, das ist so für mich die wichtigste Aussage. Und dann hast du gedacht, naja, was... Ja, alles sollte man auf jeden Fall mal komplett durchgelesen haben. Und eigentlich kann man, also ich glaube, wenn man das Ding einmal komplett durchliest und noch den direkten Links folgt, dann ist man auch erstmal sehr gut aufgestellt im SEO. Und genau, also es gibt so zwei Punkte. Also es waren so einmal kleinere Hinweise, die ich immer mal wieder nett fand zu hören, war, typisches Thema, ein bisschen JavaScript und Rendering. Da einfach nochmal einmal der Hinweis, den man nie vergessen darf, das, was Google ausführt und quasi rendert und dann auch bei sich quasi sieht und auch quasi verarbeitet in den Index aufnimmt, das basiert halt auf einem ziemlich alten Chrome. Das war, glaube ich, in 40er Version. Heute sind wir irgendwo bei 60 plus oder sowas. Also da gibt es eine große Differenz und der Browser, mit dem die das abrufen, User Agent, der ist halt nicht ganz so up-to-date. Und es kann durchaus sein, dass man da ganz andere Ergebnisse sieht als heutzutage im modernen Chrome. Das darf man nicht vergessen. Das ist jetzt nicht so das Riesen-Learning, aber es ist immer so ein Hinweis, den darf man, sollte man auf dem Schirm haben. Ich meine, wie das wehtun kann oder wie zumindest schon mal eine Seite mit Vorher-Nachher aussehen kann, hatten wir ja auch vor kurzem noch einen Blogpost vom lieben Patrick, der einfach auch mal gesagt hat, okay, ich werfe das mal so aufeinander, also letztendlich so einen normalen Crawl ohne Rendering, ohne alles und dann das Ganze nochmal mit JavaScript an und ich meine, da merkt man auch schon, wie groß die Differenzen sein können. Also JavaScript ist immer so ein unendliches Thema, hat Michael King da auch nochmal ganz gut einfach so adressiert, okay, Vorsicht Leute, da könnte so eine Lücke sein. Und schön fand ich auch, ich habe mir jetzt gar nicht die Folie nochmal drauf geschrieben, gut, einmal der Hinweis, klar, Schema.org ist immer eine spannende Sache, aber auch andere strukturierte Formate, wie jetzt, er hatte dann einen Surf-Ausschnitt, wo es dann unten so eine Art kleinen Tabellenauszug gab und das hat halt, ich meine, das sehen wir immer wieder, erstmal nichts mit Schema.org-Auszeichnung zu tun und das ist jetzt auch nicht auch komplex, sondern das ist halt einfach eine saubere Tabelle, wo eine Tabelle einfach mal angemessen war im normalen HTML. Und so gibt es auch immer einige Features, die sind jetzt nicht irgendwie groß beschrieben und unterstützt. Die funktionieren aber immer ganz gut. Ich glaube, du hattest auch schon mal ähnliche Beobachtungen gemacht.
Ja, hatte ich auf der SMX gezeigt nochmal so ein paar Sachen, wo ich über Schema.org, also war ein ganz, ganz kleiner Teil meines Vortrags, war Schema.org und dann nochmal einen Hinweis gezeigt, dass gerade im Mobilen, also im Google Mobile, viel mehr bunt ist die Serp, also viel mehr Elemente und davon sehr viele überhaupt nichts mit Schema.org zu tun haben, sondern einfach da sind, weil Google...
Und ich meine, es ist ja auch nicht blöd, also Tabellen sind per se auch erstmal strukturierte Daten. Das fand ich auch nochmal so ein netter kleiner Hinweis, der mir auch immer so gegenüber, also immer wieder über den Weg läuft. Und wenn du jetzt zu deiner Frage zurückkommst, was ist die wichtigste Aussage? Na, ich fand den Kernpunkt eigentlich actionable und präzise in den Anforderungen zu sein. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Anforderung stelle an meinen technischen Dienstleister, an die Redaktion, irgendwelche Punkte, die für SEO zu beachten sind, muss sie grundsätzlich erstmal so verständlich sein, dass sie jetzt ohne riesengroßen zusätzlichen Rechercheaufwand lösbar ist. Also klar, so ein paar Basics für das jeweilige Fach sollte man schon voraussetzen, kann jetzt nicht irgendein Programmierer oder Techniker erkennen, wie er seinen Server anmacht. Aber ansonsten alles, was so die Spezifika sind, sollten in so einer Anforderung so beschrieben sein, dass er jetzt nicht irgendwie dann nochmal drei Bücher lesen muss, bis er einen richtigen Hinweis findet, wie das funktioniert. Und präzise, beziehungsweise auch noch so ein Punkt ist halt immer, naja, in der Regel sollte man auch schon immer die beste Lösung für das jeweilige Problem finden und beschreiben. Das beste Lösung ist immer im Sinne von 100%, sondern für den jeweiligen Fall passend und nicht immer nur gucken, okay, was ist denn die erstbeste Lösung und die werfe ich dann einfach mal so dem Kunden dahin und dann gucken wir mal, was passiert. Also bei mir jetzt klar aus der Consulting-Sicht gesprochen, sondern da sollte auch schon immer noch ein bisschen Hirnschmalz mit reinfließen, was ist denn jetzt für unseren Fall die beste Lösung und oftmals ist es vielleicht auch gar nicht die 100% Lösung.
Ja, vor allem, also wir haben ja schon den einen oder anderen Kunden übernommen, der schon vorher irgendwie von anderen Leuten betreut wurde. Und dann rennt man da durch Jira und zieht halt so Anforderungen, wo man denkt, sag mal, Kinders, damit kann natürlich überhaupt keiner was anfangen, wenn da irgendwie so ein Excel angehängt ist mit 24.000 internen 302ern und ein Ticket steht, bitte beseitigen. Also da ist natürlich die Frage, wo kommen die her, warum sind die da, gibt es Muster und wahrscheinlich muss man daraus, gibt es 6 oder 7 Gründe und man muss die irgendwie auseinanderdröseln und dann sagen wir, die Gründe beseitigt, weil wenn der gute Techniker wüsste, dass, wie er es wegmacht, also wie er hinter die Gründe, wären sie ja nicht da. Also das ist immer so ein bisschen Aufgabe, einfach an irgendjemanden durchrouten, der damit jetzt nichts zu tun hat und zwar nicht, weil er jetzt irgendwie in der Webentwicklung IT sitzt, heißt jetzt nicht, dass es jemand ist, der anfängt, Seiten zu crawlen und rauszubekommen, wo Sachen sind. Also das sind zwei verschiedene Arten von Themen. Das eine machen wir, das andere machen andere. Und da muss eine Anforderung schon auf das System gemünzt sein und nicht auf irgendwas. Und diese, also wie gesagt, ich habe das relativ häufig gesehen, wo du immer denkst, ja, Kinder, setzt irgendwie da euren Screaming Frog oder White Report einfach als Tickets da rein zu knullen, unkommentierter Art und Weise, ist halt mal wirklich Faulheit hoch 10 und dafür sollte man auch wirklich keinen Tagessatz abrechnen, weil
das ist halt so ein bisschen der Zugang von dem Thema und ich meine, die Leute, es ist ja nicht so, die haben ja auch was anderes zu tun, also die in der Regel sind die Leute ja beschäftigt und dann sollte man auch, wenn man neue Anforderungen mit reinbringt, sollten die auch so leicht zu verarbeiten sein wie möglich. Endlose Listen haben ihnen noch nie geholfen. Das ist immer so ein bisschen das Thema.
Genau. Und dann hast du noch irgendwas
von den Kollegen? Ich glaube, sie hatten das geteilt. Ja. Ich finde, da muss ich nochmal schauen. Das war einfach ein Artikel auf medium.com. Cost of JavaScript in 2018. Das Schöne ist, also jetzt sind wir eigentlich im SEO-Haus, wenn der Artikel aufmacht und einfach da mal SLGF und nach SEO sucht, dann merkt man, okay, das kommt nicht drin vor. Das ist insofern schon mal sympathisch, dass viele Themen, die uns so in der Branche umtreiben oder jetzt in der Szene, sind nicht immer zwingend, auch irgendwie jetzt generell universelles SEO-Thema, auch nichts Neues, aber sollte man sich immer mal vor Augen führen. Und da ist es so, da geht es einfach, es ist sehr techy, also ich komme da auch nicht dann in jedem Detail mit durch, aber es geht einfach nur mal darum, in die Frage, naja, was kostet mich denn eigentlich so ein JavaScript zu maintainen? Also wenn ich jetzt 200 KB JavaScript versus 200 KB Bild ist schon mal zum einen ein Riesenunterschied. Jetzt nicht nur, dass du einfach so, was ich da jetzt so an Daten rüberschicke, sondern das Ganze muss auch noch prozessiert und ausgeführt werden. Das führt wieder zu Last beim Client und der Aufhänger des Artikels ist schon einfach mal so eine kleine Aufstellung, wie sich das so über, naja, so High-End, Mittelklasse-Phones und wirklich dann so Smartphones zu unter 100 Euro, von denen es sicherlich auch einige da draußen gibt, die je nach meiner Zielgruppe wahrscheinlich auch irgendwie für mich relevant sind. Wie lange die jetzt bei einem bestimmten Seitenaufruf, ich glaube, das was sie in N.com brauchen, bis sie überhaupt mit der Seite hintergehen können. Und da kommen halt Sekundenzahlen raus und man denkt, ja, ich glaube, der hat sich die Seite nicht angeguckt. Weil so lange hat er nicht gewartet. Da war er schon irgendwie am Ziel, weil er gerade mal wusste, wie er was nachschauen wollte. Und das ist einfach so der Punkt, dass man sagt, ja, JavaScript ist nicht immer nur so ein SEO-Problem. Es wird generell gerne mal schnell zu viel Last und man sollte sich wirklich mal die Frage stellen, brauche ich das jetzt gerade? Macht es die Seite wirklich besser oder kann ich da vielleicht auch einfach serverseitig nicht doch noch eine irgendwie Lösung finden mit HTML und CSS, die das Ganze ein bisschen schlanker bereitstellt und ich habe weniger dieses Problem und darum lässt. Also jetzt sind wir nicht grundsätzlich gegen JavaScript, aber in der Regel ist es jetzt auch nicht immer die beste Lösung, weil man sofort dazu greift.
Ja, definitiv. Also da einfach mal kritisch sein, was man tut, hilft natürlich immer. Und die Gründe, weil es halt gerade modern ist, ist halt kein Grund, genauso wenig wie weil es schick ist. Also es ist halt einfach immer erstmal kein Grund. Wenn man kein Ziel hat, dann sollte man.
Das ist eben genau der Punkt. Und wenn man sich dann überlegt, also ich meine, er sagt es dann auch so schön, dass es so Unterschiede sind, ist ja nicht nur das Runterladen, sondern auch das Prozessieren. Wenn man das dann mal dem Kunden vorstellt, dann sagt er, okay, das ist jetzt aber kompliziert, dann sagt man ganz genau, ja, merkst du was? Das ist halt eben der Punkt. Ne? Und wenn man genau diese Analysen und Betrachtung eben nicht stemmen kann, dann sollte man vielleicht doch ein bisschen versuchen, wieder Abstand von dem Thema zu nehmen, weil eigentlich gehört es halt mit dazu.
Genau, absolut. Damit kommen wir auch gleich zu etwas einer lustigen Überleitung, und zwar zum Thema Ranking-Faktor PageSpeed. Kam jetzt ja also auch wieder PageSpeed, ihr wisst, bla bla bla. Ist ja in sich kein Ranking-Faktor, sondern eher so ein, du bist halt nicht so gut gerankt, wenn du halt scheiße langsam bist, wie Google dann nochmal gesagt hat. Also wenn du halt langsam bist, dann ist es nicht vorteilhaft, bist du wahnsinnig schnell, wirst du deswegen erst nicht besser gerankt. Und Sistrix hat da den Chrome User Experience Report ausgewertet. Also wisst ihr, da gibt es diesen Report, den hat Google da in so einer Big Table liegen, den kann man ziehen, und hat den mal ausgewertet und hat, um zu fragen, was ist denn so Normalgeschwindigkeit oder Mittelfeld, und was ist so bei 80%, was sind so die 20% schnellsten Seiten. Und bei diesem Mittelfeld kam so raus, Desktop-Mittelfeld ist so roundabout 1 Sekunde, Mobile roundabout 2 Sekunden. Und das ist dann schon mal gar nicht so unwenig, ganz ehrlich gesagt. Also da hat mich dann überrascht, weil es doch schon dann relativ schnell ist. Das Internet, habe ich so ein Gefühl, dann wahrscheinlich ist es bei mir irgendwie nur langsamer. aber hätte ich jetzt nicht so im ersten Step vermutet. Aber die ganzen anderen Ergebnisse verlinken wir einfach, könnt ihr euch anschauen. Weil man sollte halt nicht im hinteren Bereich landen mit seiner Seite, ja. Weil das kann
er. Also das kann ich auch nur teilen, also so schnell hätte ich es jetzt auch nicht erwartet.
Genau. So, dann kam von Google rausgekommen ein neues Markup zum Thema Speakable. Da kamen natürlich gleich wieder alle, Voice wird jetzt noch voll cooler. Naja, wenn das Gerät mit dir spricht, heißt es noch nicht, dass du mit dem Gerät sprechen kannst. Das sind zwei verschiedene Richtungen, aber ganz egal. Das Witzige ist, dieses Speakable zeichnet aus, welcher Bereich eines Artikels zum Vorlesen geeignet ist. Und jetzt wird's spannend. Das Ganze ist in Schema.org als pending deklariert. Also so ganz offiziell ist da noch nicht. Es wird von Google aktuell nur in der USA unterstützt und auch nur für News, für nichts anderes. Ob es international ausgerollt wird, wissen, steht in den Sternen, aber wenn es halbwegs angenommen wird, wahrscheinlich schon. Allerdings sind Use Cases neben News doch eher fraglich. Auch wenn der Artikel hier sehr pro ausgelegt ist, bin ich da eher ein bisschen kritisch an der Stelle. Also wenn mir jetzt jemand so eine komplette, so ein Wikipedia-Artikel mit lustiger Wurzelformel vorliest, bin ich danach auch nicht schlauer. Aktuell auch nur fürs Google Home Device, nicht für den Google Assistant oder auf dem Smartphone. Auch das ist eine brutale Einschränkung. Und trotzdem sollte man sich damit schon mal bedingt auseinandersetzen, weil das Ding lässt sich ja nicht so einfach einbinden. Also einfach in meinem Artikel zu sagen, ich mache den ersten Absatz einfach als, also wenn ich den ganzen Artikel als Speakable mache, dann kommen die wahrscheinlich ein bisschen verarscht vor bei Google, weil den haben sie schon vorher erkannt. Wenn ich jetzt nur den ersten Absatz nehme, dann ist es bei den meisten Plättern da draußen eher ein Anreißer. Dann habe ich eher Lust, noch mehr zu machen, kriegt dann aber nichts, weil hört ja auf. Was man, glaube ich, machen kann, ist, wenn man so eine TLDR-Box hat, also so eine klassische Zusammenfassung, Summary, die entweder am Anfang oder am Ende, ist ja ganz egal, wo sie steht, aber die ich halt auch ganz klar als solche im CMS erkennen kann und kann die umranden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber da muss der ein oder andere erstmal dieses Format einfügen, weil alles andere macht keinen Sinn. Also wenn ich einfach nur einen Teil des Artikels, dann ist die Frage, warum habe ich den Rest geschrieben? Also wenn ich keine Zusammenfassung habe, macht dieses ganze Auszeichnen in sich keinen Sinn. Und das ist noch nicht so arg weit verbreitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Spiegel hat das relativ häufig unten drunter, aber auch nicht jeder, sondern manchmal bei der Süddeutschen gibt es das manchmal, aber es ist noch nicht flächendeckend verbreitet. Ich glaube, wenn du das Content-Format eines TLDR-Zusammenfassung nicht hast, brauchst du halt auch nicht das Speakable
auszutauschen. Ja, also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man natürlich dem Device dann sagt, dass es bitte auch mal eine Leseliste soll, wenn der Teaser gut war. Das wäre ja auch nicht so. Oh. Ja, aber anders kriegt man das nicht hin. Ich meine, die Vermarkter waren nee. Also ich meine, wenn eine perfekte Zusammenfassung aus dem Device rauskommt, dann muss man einen Titel nicht mehr lesen. Habe ich auch kein Geld verdient. Das ist ja dann auch ein bisschen so die traurige Wahrheit. Und ist sie tatsächlich, also ich meine, das sind die ersten Schritte, das ist tatsächlich sehr eingeschränkt und wer weiß, was daraus jetzt irgendwie dann mal wird. Aber ich meine, das, was du auch angesprochen hast, das Implementieren ist dann halt tatsächlich, ne? Also wenn es Zusammenfassungen sind, wer schreibt die Zusammenfassung? Wenn es keine vollständigen Zusammenfassungen sind, wer sagt, welcher Teil des Textes? Kann ich in eine bestimmte Fläche holen? Dann ist da halt sehr viel Spielraum mit drin. Ne? Also immer so der Einstiegtext oder so, das ist halt nicht immer sehr aussagekräftig. Ich weiß, was ja zuletzt auch mal in Darmstadt, hast du diese Pressemeldungen in der Straßenbahn gesehen? Die sind ja auch immer so zwei Bilder. Ja genau, und da hat man immer so ein Bild mit Überschrift und danach
kommt ein
Stück, also Content, das ist noch kürzer als ein Tweet. Und das sind auch immer so Dinge, die sind da, finde ich, optimiert. Und dann lese ich diese Zeilen und ich habe aber gerade die Überschrift nicht mitbekommen und ich verstehe gar nichts. Also nicht mal, worum es geht, um wem jetzt was passiert oder ob da überhaupt eine Aussage dahinter steckt. Und sowas möchte man in dem Gebiet jetzt natürlich auch vermeiden, weil ich meine, klar, selbst wenn er die Quelle noch nennt, aber dann war es irgendwie Nonsens, der vorgelesen wurde, ist jetzt auch keine gute User Experience.
Exakt. Also, wir bleiben gespannt. Ich glaube, da muss man auf der Content-Seite noch ein bisschen was am Content-Formaten arbeiten. Und natürlich hast du zu Recht gesagt, man bräuchte vielleicht auch ein Business-Modell als Verlag, sonst macht das relativ wenig Spaß.
Genau. Genau. Datasets werden jetzt auch unterstützt. Ich glaube, das war so Mitte August war das tatsächlich, oder Anfang August, müsst ihr jetzt nochmal nachschauen, dass es jetzt eine neue Entität gibt im Dataset, die grundsätzlich jetzt erstmal nichts sagt, anderes als, ein Datenset jeglicher Art beschreibt. Und so ein Datenset fängt halt irgendwie an bei einer CSV-Tabellen, irgendwelche proprietären Formate mit Daten oder auch Bilder mit Daten. Also Google ist da noch sehr, sehr großzügig. Ich glaube, die sind da auch ein Stück weit entschlossener als jetzt irgendwie die Schema-Aufbewegung selbst. Da habe ich auch mal so ein bisschen mitgeschrieben in meiner eigenen Vergangenheit für einen ganz bestimmten Teilbereich. Das ist ja alles so viel mit Mailinglisten und viel Diskussion, aber auch immer spannend, wenn man da mal ein bisschen tiefer reinschauen will. Und da können wir jetzt im Datensets auszeichnen. Ich bin da noch so ein bisschen gespannt. Also das ist so zum einen, weil, wie gesagt, ich komme aus der wissenschaftlichen Dokumentation. So Metadaten und Metadaten für sowas Spezielles wie Datensets, also zum Beispiel auch Forschungsdaten oder was auch immer man da auszeichnen könnte, das kann schon recht Kopfschmerzen bereiten, so in der Genauigkeit. Also Bibliothekare und Dokumentare sind da dann eben sehr spezielles Volk und übertreiben es vielleicht nochmal so ein bisschen mit dem Zielgrad. Ich stelle mir auf jeden Fall die Vereinfachung, also von dem Schritt, wenn man jetzt so von komplexen Sachen wie der Fachinformation kommt, eine Vereinfachung auf das Schema.org-Datenset, was ja relativ klein ist oder relativ schlank in der Auszeichnung, stelle ich mir zum einen schon mal schwer vor. Und dann natürlich auch damit irgendwie noch immer sinnvoll und trennscharf zu sein. Also dass man halt auch Beschreibungen hat, die jetzt irgendwie auch wirklich eine Aussage haben. Plus der nächste Schritt, bin mir noch nicht sicher, wie das strukturiert dann irgendwo Einfluss in die Suche finden sollte. Das ist ein spannendes Thema, ich wüsste jetzt aber auch nicht, ob das das Erste ist, was ich empfehlen würde zum Einbauen, weil es ist, glaube ich, vergleichsweise kompliziert und also so kompliziert so eine strukturierte Auszeichnung sein kann. Klar, hält sich in Grenzen, macht aber dann doch mal den einen oder anderen Kopfschmerz und ist jetzt aber noch weniger Reichweiten-Thema. Ja,
definitiv.
Also, hätte ich jetzt auch mal Spaß dran. Also wie gesagt, Komplexität hält sich in Grenzen. So schwierig wie so eine semantische Auszeichnung halt sein kann.
Ja. So, dann haben wir noch was, und zwar die Kollegen von AHRefs, die schreiben ja auch in dem Blog spannende Sachen und die haben hier einen ziemlich langen Artikel zum Thema Local SEO geschrieben. klar, erstmal haben sie relativ lang sich eingelassen, wie die Einträge in Google, Bing und Apple Maps genau zu erfolgen haben. Also ein richtig schönes How-To. Dann das ganze Thema lokale Nennung und NAP, also Name, Address und Phone, wie man damit umgeht im strukturierten Bereich, im unstrukturierten Bereich, um einfach die Konsistenz sicherzustellen. Dann nochmal ein paar Hinweise für OnPage, die sind aber, glaube ich, soweit bekannt. Bisschen noch ein paar Ideen zum Thema lokales Linkbuilding und wie man Google-Bewertung irgendwie aktiv managen kann. Und an der Stelle nochmal der ganz große Hinweis. Also lesen, wer sich mit dem Thema auseinandersetzt, also wer sich damit auseinandersetzen muss, aber noch nicht angefangen hat, ist es wirklich eine gute Quelle. Wer keine Lust hat zu lesen und die Nummer von Boris Herring hat, kann auch ihn anrufen. Der ist ja der Local SEO-Gott in Deutschland. Und außerdem sehr nett, deswegen lohnt sich das auch immer. Wer leider Boris nicht persönlich kennt, der muss halt den Artikel lesen. So ist das Leben. Also ist ein spannendes Thema, das ganze Local SEO, gerade im Retail gerne mal unterschätzt, wenn man so Filialbetriebe hat, wird das nämlich auch richtig anstrengend vom Management her.
Ja, sehr. Ne? Also ich finde, das ist auch immer noch mal so ein eigener kleiner Spielplatz, den man da so hat. Bietet viele Chancen für die Kleinen, wobei man auch immer so gerade am Start, ne, also da hängt dann auch viel erstmal so, das Ding muss halt auch erstmal anlaufen. Es sind so ein paar Faktoren, die brauchen halt einfach ein bisschen Zeit bei so kleinen Local-Projekten.
Genau. So, dann haben wir noch was Schönes gefunden, und zwar International SEO bei Searchmetrics. Und zwar ist es ein Interviewform, wenn ihr 19 Fragen ziemlich umfangreich beantwortet, zusammen von Rico und Malte. Rico und Malte, beide an dieser Stelle gegrüßt. Ist wirklich sehr schön, von internationales Linkbuilding, Hreflang, Domainstrategien und verschiedene Blickwinkeln. Glaube ich, sollte man einfach auch mal gelesen haben, ist ein sehr, sehr langes Thema. Nämlich gehe ich jetzt nicht nochmal aufs Einzelne ein, weil wir haben noch was Schönes, was ich auch ganz spannend fand, war bei White für den Kollegen, und zwar tappe nicht in diese 5 SEO-Fallen, das finde ich immer super spannend, weil SEO-Fallen klingt schon ängstlich. Das allererste haben wir von oben vorhin schon gehabt, lokalisierte Rankings. Ja, wo ranke ich denn? Das ist ja immer so die Frage, man sieht irgendwie auf 1, ist es aber nicht, weil das halt nur in meiner Stadt, in meinem Dorf, in meiner Hood gilt. Aber in der Hut vom Nachbarn halt schon nicht mehr. Und wie kann man damit umgehen? Also mein einfacher Tipp ist dann immer in der Search-Konsole mal nachschauen, wenn ich nämlich dauerhaft eine Top-Platzierung habe, aber die Impressions, also es geht bei generischen Keywords allerdings nur, die Impressions viel zu gering sind, als wie ich sie vermuten würde oder sie im Keyword-Planner stehen, also massiv unterschiedlich, nicht so ein Drittel weniger, sondern so ein, in Summe nur ein Zehntel, dann bin ich wahrscheinlich nur in einer Großstadt irgendwie auf Position 1 und im Rest halt der Republik wahrscheinlich nicht. Ansonsten kann man halt natürlich, macht Sinn, in den Rank-Tracker zu verwenden, wo man die Stadt mitgeben kann, gerade wenn es, wenn man auch das lokal wichtig ist, dass man in einer bestimmten Stadt gefunden wird, weil man ein lokales Angebot hat, sollte man dringend einen Rank-Tracker verwenden, der den Ort auch frisst. Und ansonsten immer drauf aufpassen, Lokalisierung setzt nicht zwingend eine Karteneinblendung voraus, auch ganz normale SERPs können lokalisiert werden.
Definitiv. Der subjektive Eindruck ist, dass es irgendwie auch in der letzten Woche nochmal mehr geworden ist. Ich finde immer mehr Keywords, wo ich denke, ja, hatte ich jetzt irgendwie nicht so lokalisiert erwartet, aber das ist dann so ganz sachte. Also mir fällt es vor allem auf, wenn ich dann mal in Darmstadt sitze und dann steht da Frankfurt, und wenn ich dann in Köln bin, dann steht da Darmstadt, also da hängt auch irgendwie der Bausemantiken hinterher. Und dann merkt man, so sachte schleichen sich dann gerade bei eher generischen Anfragen immer mal so ein paar Lokalergebnisse mit rein. Aber ich meine, macht ja auch Sinn, ne? Je unklarer der Intent ist, ne? Also sehr unscharfe Anfragen, Adventskalender zum Beispiel, das ist halt, ne, was möchte die Person? Und dann habe ich irgendwie so das Gefühl, dass da immer mehr so kleine, lokale Ergebnisse mit eingestreut werden. Kein Blog, also kein Map-Blog, weil der macht auch keinen Sinn, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber ja, so, wenn man sonst nicht weiß, was der Nutzer will, lokal ist der, glaube ich, nie verkehrt. Ob der jetzt ein Shop mehr oder weniger auf der ersten Suchergebnisseite ist, merkt, glaube ich, der User bei so einer allgemeinen Query auch nicht.
Genau, was gleich eine gute Übergabe ist, ist das Thema SERP Diversity, die halt auch oft sehr stark ist, gerade im Shorthead oder wenn halt noch nicht so viel drin ist. Was heißt das? Ich habe halt verschiedene Intents, die drin sind. Ich habe halt irgendwie zwei Produktangebote, zwei Vergleiche, zwei Ratgeber, zwei News oder so etwas. So, das heißt, für mich sind dann die Gegner in der Top 10 eigentlich nur die, die zu meinem Intent sprechen. Also wenn ich ein konkretes Angebot habe, zum Beispiel DSL-Vertrag, dann sind die Vergleicher nicht meine Konkurrenz, sondern der andere DSL-Anbieter. Weil ich werde wahrscheinlich mich mit den Leuten auf dem gleichen Intent rumbetteln müssen und nicht mit den anderen. Und damit habe ich abends etwas weniger Platz in der Top 10. Ruckzuck ist so eine Top 10 nur noch eine Top 2. Und dafür muss ich mich mit dem Rest nicht so sehr auseinandersetzen. Also das ist ein spannendes Thema, also die SERP Diversity und gegen wen ich antrete, finde ich, sollte man sich immer irgendwie anschauen, wie die so aussieht.
Ja.
Das freut mich. Dann hat noch gesagt, ein Crawl ist nicht alles. Klar, auch ganz wichtig, also per se ist SEO ja mehr als IT-SEO, aber selbst im IT-SEO ist der Crawl halt nicht die einzelne Basis. Weil ein Crawl sieht ja nur, was gerade im Moment auch intern verlinkt ist, sonst sieht er ja nicht. Das heißt, die GSC 404er, die einfach über alles sind, ist eine ganz andere Art und Weise der Herangehensweise an so eine Thematik. Was extern verlinkt ist und 404er wirft, sieht man halt auch nicht. Und dementsprechend ist ein Crawl alleine halt einfach nicht alles, was es auf einer Seite gibt, sondern nur das, was ich gerade per Crawl erreichen kann, was halt ein Subset ist, ja, von dem, was
definitiv
da ist.
Also schön ist dann auch, wenn man so bestimmte Seiten hat, die halt manche Content-Typen nur über Link-Module ausspielen und die halt immer die gleiche Anzahl, aber unterschiedliche Items ausspielen. Und das dann mal so immer über die Woche vergleicht, merkt man immer, oh, jetzt sind wieder ein paar mehr, ein paar weniger. Also es kommt immer neu, also die Anzahl bleibt ungefähr gleich, aber es kommen immer andere oder einzelne Seiten dazu.
Genau, also das ist da etwas, mit dem man sich, was man einfach bedenken müsste. Dann natürlich klassischerweise Kannibalisierung, also das wird so ein Klassiker einfach, ich habe eine Kategorieseite und lege halt eine Landingpage mit zum gleichen Thema nochmal an und wenkt mich dann sozusagen selber aus. Viel schlimmer ist es eigentlich, wenn man eine gute Kategorieseite in den Top 10 hat und dann schreibt man einen Blogartikel und renkt sich aus, weil der ist natürlich überhaupt nicht auf Conversion ausgelegt und dann hat man zwar das Ranking noch, aber kein Umsatz mehr und man wundert sich, was da wieder los ist und ja, also da muss man ein bisschen aufpassen und was ganz lustig hat, stand hier verbessern, ich hätte es ja Ausbau genannt und zwar, ich nehme zum Beispiel im E-Commerce eine komplette neue Produktgruppe hinzu und habe auf einmal 3000 neue Seiten und das verbessert, also erstens, wenn ich mehr Seiten reinknalle, dann geht es wahrscheinlich ein bisschen zu Lasten der bestehenden, das sollte man nie vergessen. Es kann aber auch meine Themenzuordnung verbessern. Oder wenn ich auf einmal anfange, wie bekloppt zu blocken, habe es vorher nicht gemacht und schieße da in dem Jahr dann irgendwie 20.000 Artikel raus, denkt vielleicht Google auch irgendwann, ich bin gar nicht mehr so shoplastig, sondern eher so ein Content-Bude.
Ja, das tut auf jeden Fall weh, wenn man auf einmal umsortiert wird.
Ja, das definitiv. So, dann noch ein kleiner Hinweis, was schön gemacht war, und zwar von Tom Albi, an der Stelle auch sehr schön gegrüßt, nach Hamburg. Der hat einfach mal die Traffic, also die Suchvoluminas aus dem AdWords Planner und die Angaben von Sistrix, das ist ja nur eine normalisierte Angabe von 1 bis 100, aber er hat die einfach mal gegenübergestellt und geschaut, wie stark streut denn das. Also ist etwas, was um rauszubekommen, was ungefähr vielleicht auch so ein Punkt bei Sistrix ist und was soll man sagen? Es streut halt auch etwas. Mehr möchte ich jetzt dann euch nicht vorenthalten, sondern sagen, lest euch selber durch, weil es auch ein schönes Stück über statistische Auswertung zu lesen. Deswegen hat er es auch eigentlich geschrieben, um dort zu sagen, wie man ein bisschen mit Statistik umgeht, und hat er halt ein schönes Beispiel genommen. Deswegen lohnt es sich, das mal zu lesen. Man lernt auch gleich nochmal seine Statistik ein bisschen dazu. So. Dann, das ist ganz lustig, auf Search Engine Land stand jetzt, gab es eine Meldung, dass der Google Search Console Index Coverage Report jetzt akkurater ist als vorher. Und zwar haben die zwischen 14.07. und 1.08. das Verfahren umgestellt und in der Zeit einfach keine neuen Daten reingeschrieben. und dann später einfach die Daten vom 14. zum 1.8. interpoliert. Auf Grund genommen, sie haben einfach die Linie vom 14. zum 7. zum 1.8. gezogen, das heißt interpolieren. Klingt gut, ist einfach statistischer Schwachsinn. Und vor allem haben sie halt nicht Bescheid gesagt. Das heißt, du hast am 14., 15., 16., 17., 7. und so weiter immer die Werte vom 14. bekommen, also eine Linie, die einfach weitergezogen wird, weil sie keine neuen Daten hatten. Haben aber keinem was gesagt. Ist das vielleicht nicht so ärgerlich, außer man macht etwas und wundert sich und denkt, es kommt nicht an. Es kam halt an, plus der Report hat es nicht gezeigt. Da wäre es vielleicht von Google einfach nett, wenn sie sagen, Kinders, der Report ist jetzt mal eine Zeit lang off. Das wäre einfach netter. Für den Fall, dass dann irgendeiner gerade hinschaut, weil er irgendwie versucht, gerade in seinen Index aufzuräumen und sich wundert, warum Google das nicht frisst. Also wenn man einen Report rausgibt, seid einfach ehrlich, Google, und arbeiten an Report ist immer fein, wir zahlen für das Tool ja nicht, aber dann schreib einfach hin, du, ist gerade aus, kommt wieder. Dann wissen wir wenigstens, dass wir die Daten nicht vertrauen dürfen, die gerade dastehen. Kleiner
Abschluss. Genau, also das auch nochmal die ESC, das ist ja schon sehr laut, da ist einiges los mit Schema.org ESC. Genau, da ging es jetzt auch nochmal, die neue Search-Konsole ist ja immer noch so im Beta-Stadium und wird auch stetig erweitert. Also es war jetzt vor ein paar Tagen, sind nochmal ein paar neue Reports dazugekommen, beziehungsweise auch Funktionen. Also wir merken, das zieht sich zu. Also irgendwann ist diese neue ESC, hat dann auch wirklich alle Reports, die man in der alten auch hatte, oder es kommen halt bestimmte Funktionen nicht mehr nach. Und dann kann man sich auch schon mal so ein bisschen ausdenken, wann dann die alte irgendwie abgeschaltet wird. Mit Funktionen ist jetzt erstmal so, ja, also man kann Nutzerberechtigungen setzen und Seiten hinzufügen. Das ging halt vorher in der neuen ESC noch nicht, das geht jetzt. Dann gibt es noch den Mobile Visibility Report. Also der ist jetzt auch in der neuen ESC angekommen. Ja, also ist genauso ein bisschen schöner wie vorher. Das Design ist ja auf jeden Fall besser. Ansonsten sind jetzt erstmal so die Fehlerklassen und alles grundsätzlich identisch. Was ich sehr schön fand, ist bei diesem Übersichtschart, da sieht man dann, welche Seiten oder wie viele Fehler es denn gibt. Und das ist dann auch wieder so dieses typische Balkendiagramm. Also ruhig auch mal reinschauen. Und da kann man sich die Impressionen einblenden direkt darüber. Das finde ich natürlich ein nettes Feature, dass man einfach mal so auf die Schnelle sehen kann. Ja, jetzt habe ich hier einen Fehleranstieg. Hat das vielleicht auch schon mal irgendwie Impact auf meine Impressionen gehabt? Klar ist das auch immer nur der Start einer Analyse, aber so im ersten Moment vielleicht dann auch noch mal ganz nett, dass man da sofort so einen Insight draus ziehen kann. Und ich kann jetzt natürlich wieder die Fehlerklassen, das heißt natürlich, das ist wie in dem Index-Abdeckungsreport die Fehlerklassen wieder als behoben markieren und den Crawler an der Stelle auch nochmal losschicken, dass er sagt, ja, okay, ist alles in Ordnung. Was ich da ein bisschen schwierig finde, ist halt, ja, die Fehlerklasse insgesamt, je nachdem, wie groß meine Seite ist, löse ich nicht immer auf. Meistens nur vielleicht ein Großteil der Fälle oder einzelne Fälle. Also ich meine, tut uns jetzt ja nicht weh, eher Google, wenn die dann alles nochmal prüfen müssen. Denke ich, ein bisschen detaillierter wäre aber auch schon auch eine Option. Und links, der Links-Report ist auch absolut rübergeschwappt und ist jetzt in meinen Augen erstmal auch völlig identisch von dem Umfang, den wir kriegen. Gibt aber gleich den Hinweis, dass das stand auf Search Engine, aber auch auf in der Google-Doku, die Links hängen wir auch noch in die Show Notes, dass die Zahlen dort vermutlich geringer sind. Sie sind auf jeden Fall, ist jetzt nicht so, dass man auf anderen die Zahlen vergleicht und es kommen weniger raus, weniger Links hat. Man kriegt da nicht weniger Daten, sondern die bestehenden Daten sind nur genauer. So die Geschichte. Was jetzt dahinter steckt, kann man jetzt natürlich auch noch wechseln. Auf jeden Fall behauptet man, dass man die Daten sind genauer. Und so ein kleiner Tipp, also ich habe ja nur bedingt mit den Reports gearbeitet, ich fand das mit den aktuellen Links aber immer ganz spannend zu sehen, diesen Report, und der ist jetzt ein bisschen versteckt, also man sieht ganz direkt auf diesem ersten Blatt, wenn man auf Links klickt und dann ist ganz oben ein Bereich exportieren und da findet man die aktuellen Links. Vorher war der noch in einem tieferen Report versteckt, da habe ich auch so ein, zwei Minuten gebraucht, bis ich den Button entdeckt habe. Ja, aber er ist nicht weg, also das fand ich einfach ganz schön, dass man da immer reinschauen kann, wenn es den Report ja habe, sind auch nur so WC-Fans, so ein bisschen Bewertung von Content-Marketing-Maßnahmen oder sowas, aber mal gucken, was kommen da jetzt so aktuelle Links in der WC an, und damit wahrscheinlich auch für Google, die sie gesehen haben, ist ganz schön, dass die Funktion noch erhalten geblieben ist.
Absolut. So, als nächstes haben wir dann noch das Thema Core-Update. Das hat ja wirklich jetzt alle extrem beschäftigt. Das hieß ja irgendwie Medical Update, Trust Update etc. pp. Und die Kollegen vom Karma-Podcast, wer gegrüßt, also hier auch auf Termfrequenz, haben sich ziemlich lange damit auseinandergesetzt, was sie glauben, was es ist. Und da dachte ich, können wir uns auch noch unser Statement so abgeben. Und ich denke halt, also was sie hinbekommen haben, die Frage ist natürlich, wie sie es gemacht haben, aber was sie hinbekommen haben, relativ gut ist das Thema Search Intent besser rauszuarbeiten. Also man sagt immer, was ist denn dieser Search Intent? Und da haben wir gesagt, okay, ist es informations- oder transaktionsorientiert? Ist es kaufvorbereitend? Aber ich glaube, mittlerweile ist es wirklich, dass Google da viel, viel kleinteiliger geworden ist. Also dann nicht nur ist es informationsorientiert, sondern ist es auch News? Ist es, wollen die Leute bei News, wollen die Hintergründe oder wollen die Gossip haben? Wollen sie einen Vergleich oder ein Angebot haben? Also ich glaube, Google wird bei dem Intent immer genauer und granularer als auch den Themenintent, den sie zuweisen, beziehungsweise den sie lernen von dem Nutzer, den sie jemandem zuweisen. Also was der Nutzer glaubt, für was auch eine Domain sozusagen steht. Wie komme ich jetzt auf diese Geschichte? Ich habe relativ stark mir angeschaut, natürlich bei von Kunden, die haben, die in der Sichtbarkeit da etwas gelitten haben. Also zum Glück haben die meisten nicht gelitten, aber es kommt ja trotzdem in welche Form, wo das passiert. So, dann hat man sich mal angeschaut in der Search-Konsole, was da passiert ist, und man konnte feststellen, es waren in der Regel nur bestimmte Seitenbereiche, die betroffen waren. Und diese Seitenbereiche waren in der Regel jetzt nicht besser oder schlechter als die anderen Seitenbereiche. Man sagen kann, huch, also ist jetzt nicht irgendwie, dass da, sie haben Sinn Content gefunden oder irgend so ein Schwachsinn. Nee, es waren in der Regel gleichwertig gute Inhalte. Aber man hatte schon vorher ziemlich viele Impressions bei relativ wenig Klicks. Und wenn man dann so sieht, dass man irgendwie im sechsstelligen Bereich Impressions verliert, aber nur im unteren vierstelligen Bereich bis hin zu eher höherem dreistelligen Bereich Klicks, dann sieht man wohl, dass man da zwar Reichweite hinsichtlich von Impressions hatte und es hat auch in den Sichtbarkeitsindex stark eingezahlt, aber die 20% Sichtbarkeitsindex, die man da halt verloren haben, haben halt nur 2% verlorene Klicks gegenübergestanden, obwohl die bei den Impressions ein ähnlicher Wert drin war. Und da sieht man schon, dass offensichtlich Google im Sinne der Nutzer hier richtig entschieden hat, weil offensichtlich der Nutzer zwar die Sachen gesehen, aber nicht geklickt hat. Und bevor jetzt einer hinkommt und sagt, oh, ich fange jetzt an, meine CTR zu faken, ich habe nicht gesagt, dass sie die CTR nehmen live, sondern im Rahmen ihres Machine Learning, was auch immer, ist trimmt. Die sind ja darauf getrimmt, eben zu erkennen, was der Nutzer will. Ob sie da die CTR-Daten für das letzten halben Jahres oder 3 Jahre oder 15.000 Jahre berücksichtigen oder nicht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es offensichtlich im Sinne des Nutzers besser war. Und mich würde wundern, wenn sie in ihr Machine Learning für ihre Trainings- und Testmengen oder zur Validierung bei so einem Update nicht auch Klickwerte mit reinnehmen. Vor allem, weil man auch noch sagt, dass sie sogar untypisch für die Domain sind, weil sie selbst für die eigene Domain in den Bereichen signifikant schlechter sind als die von anderen Bereichen. Wo wir wieder bei den High-Performing-Content-Dingern sind vom Herrn Kronberg. Das heißt, wenn ich halt einfach weiß, dass etwas nicht funktioniert, dann steckt einfach kein Effort rein. Also mehr kann ich an der Stelle nicht sagen. Ihr kriegt Google nicht mehr gecheatet, weil ihr auch vorher schon nur Google gecheatet habt und nicht der Nutzer, der hat euch eh nicht gekriegt. So einfach ist das manchmal im Leben. Genau, in der Hinsicht scheinen sie da einen guten Job gemacht zu haben. Genau, damit sind wir fertig mit unserem ganzen, was uns so beschäftigt hat in den letzten 2 bis 3 Monaten eigentlich. Weil so schnell geht das in kurz über einer Stunde. Aber wir sind natürlich noch nicht ganz fertig. Wir haben ja noch so ein bisschen Ausblick auf das, was so kommt. Und wo ich dann sein werde, ist
erstmal sogar nach dem Growth Marketing Summit am 6. September in Frankfurt. Also auch die schöne Veranstaltung von André Morris. Kann jetzt aber auch nur sagen, schöne Veranstaltung vom Hören sagen. Ich war selbst tatsächlich noch nicht dort. Wäre dann die Premiere. Bin gespannt. Du schwärmst ja immer sehr davon und ich habe bisher auch nur Gutes gehört.
Ja, also ich kann es auch wirklich nur dringend empfehlen. Ich wäre ja gerne selber da, aber ich muss halt, ich habe selber einen Auftritt und zwar auf der OMT Wiesbaden direkt am Folgetag. Und wie es natürlich Gott ist, man natürlich schon abends da und guckt, dass man etwas mit. Und ich hasse es dann, wenn ich von einem zum anderen rasen. Ich bin da mittlerweile zu alt für, dann konzentriere ich mich auf einen im klaren Fokus. Und zwar, wie gesagt, am 7.9. in Wiesbaden, der Online-Marketing-Tag Wiesbaden von Mario Jung und seinem Team organisiert. Mario an der Stelle auch gegrüßt. Ich habe einen schönen Vortrag, als auch, und das macht, freue ich mich sehr drauf, eine Side-Klinik zusammen mit Thomas de Mintnich. Das wird, glaube ich, episch für die armen Teilnehmer. Genau. Ansonsten kommt dann auch relativ zeitnah die Woche drauf. Also September ist ja so die Hölle der Reisetätigkeiten, ohne dass man den Kunden gesehen hat bei mir, ist die Demexco. Da bin ich allerdings nur an einem Tag, nämlich am 2., also dann, wenn die ganzen Leute da, die ganzen Pappnasen besoffen in den Ecken liegen, dafür kommt man einfacher durch. Und zwar am Donnerstag, den 13.9. haben wir, glaube ich, um 14.30 Uhr unser Panel zum Thema Inhouse und Agentur, wie man erfolgreich zusammenarbeitet, zusammen mit meinen Kollegen aus dem BVDV-Vorstand und Gästen, die wir uns eingeladen haben. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr schönes und spannendes Panel. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, komme deswegen extra kurz rein nach Köln geflogen, fliegt dann aber auch gleich wieder zurück. Also, weil, wie gesagt, Köln immer, aber nicht zwingend zur Demexco, weil ich wollte ja nicht die Stadt kaufen.
Ja,
ich wollte,
dann machen wir noch einen Sprung, genau, zum 20.09.
Genau.
Da ist wieder der SEO-Stammtisch in Darmstadt. Der wird da jetzt ein bisschen regelmäßiger stattfinden. Und genau, da sind wir in Darmstadt, ich glaube in Cool Working, das ist so in der Nähe von der Hochschule, mit wahrscheinlich auch einem Vortrag. Das heißt, wahrscheinlich einem Vortrag, es kommt ein Vortrag. Und
Genau. Also wie gesagt, wir richten den jetzt hier aus hier seitens GetTraction in Darmstadt. Hat vorher ja die Katja gemacht und von Dellermann haben das sehr schön gemacht. Wir haben es jetzt übernommen, organisieren das Ganze und legen auch gleich immer so, da haben wir auch gesagt, okay, wenn wir schon organisieren, dann nehmen wir auch ein bisschen Geld in die Hand, gucken, dass wir einen Raum anbieten können für die Vortragenden und dass wir das regelmäßiger machen. Hat natürlich zur Folge, dass ich mich aus dem Thema ein bisschen zurückgezogen habe, weil ich ja nicht so regelmäßig vor Ort bin und du zu sagen, dass jetzt dein Event geworden ist, den du da gehabt hast.
Spaß,
aber das letzte Mal zusammen, habe ich ja schon gehört, waren alle hochglücklich mit dir. So soll es sein, genau. Weil man muss ja was tun für das schöne Darmstadt. So, damit sind wir aber wirklich fertig. Kommen wir zu dem letzten Rubrik, die wir haben. Jobs, da habe ich noch gar keins, aber ich habe noch lange nicht mehr gesendet. Deswegen hat mir auch keiner was geschickt, weil wie gesagt, ihr müsst hier was schicken, sonst weiß ich das nicht. Gesundheit, Rebecca. An der Stelle würde ich dann sagen, wer irgendwie jemanden sucht oder gehört, es soll Leute geben, die suchen Personal, können uns schreiben. Dann kommt hier das Ganze als Aufruf mit in den Podcast. Schreibt einfach an jobs@termfrequenz.de, schlicht und ergreifend.
War schön, hat Spaß gemacht. Ich glaube, das können wir öfters
machen. Damit sind wir fertig. Ging doch ruckzuck, Stefan, oder? Genau, das machen wir jetzt ja auch
einmal im Monat.
Mal gucken, wie lange ihr uns zuhören wollt. In diesem Sinne sind wir raus. Tschüss!
Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffentlich Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sterne-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür! Dann hören wir uns in 2 bis 4 Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus. SEO von uns für euch und jetzt rank well.